ich beschreibe das mit dieser Terminologie, weil es eigentlich ein Begriff aus der Mafia ist, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, erfolgt mit dem Revolver an der Stirn. Ein solches erhielt auch Galilei, und zwar von einem gewissen Kardinal Bellarmin. Alles, was ich jetzt erzähle, steht nicht in diesem Artikel. Kardinal Bellarmin war federführend der Hauptantreiber gegen Giordano Bruno. Er hat ihn auf den Scheiterhaufen gebracht. Und dieser Bellarmin sagt nun zu Galilei, ich zitiere: Ich stelle fest, dass meiner Meinung nach Herr Galilei klug handeln würde, wenn er sich darauf beschränkte, hypothetisch und nicht absolut zu sprechen. Ich habe immer geglaubt, dass es so auch Kopernikus gehalten hat. Es ist trefflich und völlig unbedenklich zu sagen, unter der Voraussetzung, dass sich die Erde bewegt und die Sonne feststeht, lassen sich alle Erscheinungen besser erklären. Etwas anderes ist es, wenn man behaupten wollte, dass tatsächlich die Sonne im Mittelpunkt der Welt ruht. Das ist sehr bedenklich. Denn nicht nur ärgert eine solche Behauptung alle scholastischen Philosophen und Theologen, sondern es schadet auch dem heiligen Glauben, da es Stellen der Heiligen Schrift als falsch erscheinen lässt. Und weiter unten heißt es dann, ich appelliere an ihre Klugheit. Was heißt die Klugheit? Klugheit heißt, sei so klug zu wissen, dass wir die Macht haben. Sei so klug zu wissen, dass wir nicht zögern werden, diese Macht einzusetzen. Sei so klug zu wissen, dass wir Scheiterhaufen haben, auf die wir dich stellen können und die wir auch anzünden werden. Denk an Giordano Bruno. Und sie wollten Galilei auf diese Art und Weise dazu zwingen, die Ergebnisse, die er in seinen Forschungen herausgefunden hat, hypothetisch zu formulieren. Galilei ist zum Teil darauf eingegangen, und das merkt man schon dem Stil an. Stichwort Stil, hierzu haben unsere Autoren mal wieder was zu sagen. Ich lese vor. Zunächst mal, heute wissen wir sind ja viel weiter als das verblendete 19. Jahrhundert, heute wissen wir, dass das Denken Galileis eine radikale Abkehr vom Geist der Renaissance bedeutet. Man war weder fähig, seine Methoden und Schlussfolgerungen noch seine Ziele und Absichten zu verstehen. Völlig unmöglich, so kraus, wie er sich ausdrückt. Aber wenn man es nicht verstehen konnte, warum hat man ihn dann verboten? Warum hat man ihn dann vor die Inquisition gezerrt? Hierüber sagen die Autoren nichts. Dann heißt es weiter: Zu dem Mangel an Verständnis trug auch noch die Tatsache bei, dass die Leser der Spätrenaissance von vornherein eine etwas absichtlich unklare Schreibweise erwarteten. Diese Unklarheit war üblich, selbst wenn es dafür keinen äußeren Anlass gab. Ich habe gesagt, dass Bellarmin forderte, sich in Hypothesen auszudrücken. Bei Galilei liest sich das dann folgendermaßen. Ich zitiere: Da die der Erde zugeschriebene Bewegung, die ich als frommer Katholik für vollkommen falsch halte, sehr gut eine Menge verschiedener Erscheinungen erklärt, so vermute ich, dass sie bei all ihrer Falschheit doch bis zu einem gewissen Grad die Erscheinung der Kometen erklärt. Das ist die Hypothesenformulierung, das ist die Sklavensprache, zu der man Galilei gezwungen hat. Und unsere Autoren nochmal: Diese Unklarheit war üblich, selbst wenn es dafür keinen äußeren Anlass gab. Außerdem herrschte die Meinung vor, dass Wissen etwas für Eingeweihte sei, bäh, und ein tieferes Missverständnis sich nur mit großer Mühe erringen lassen. In der Tat, darüber haben weder Bruno noch Galilei irgendeinen Hehl daraus gemacht, dass sich, um Wissen anzueignen, natürlich Disziplin notwendig ist, dass man dafür Kenntnisse erwerben muss und dass nicht jeder Blinde über die Farbe diskutieren kann. Galilei hat sich also zu Hypothesenformulierung drängen lassen. Er hat von der Inquisition ein Verbot auferlegt bekommen, die Ansichten des Kopernikus weder aufrecht zu erhalten noch zu lehren. Tenere vel docere, auf lateinischen Quellen. Und wenige Jahre später kam ein Papst an die Macht, Urban VIII., der eine Dissertation oder eine wissenschaftliche Abhandlung geschrieben hat über das ptolemäische, das heißt das kirchliche Weltbild. Galilei hatte mit diesem früher öfters Dispute gehabt und er ging davon aus, dass er jetzt unter diesem Papst, der ihm persönlich bekannt war, wieder Fuß fassen könnte. Er hat daraufhin einen Dialog geschrieben, ganz in der Tradition von Giordano Bruno. die ebenfalls zur Ermutigung der Laien gedacht war, dieser Dialog, und der sich durch sorgfältige Argumentation auszeichnete. Galilei hat einige Vorsichtsmaßnahmen eingeschaltet. Er sagt, er wollte damit im Vorwort die Lehre des Kopernikus widerlegen. Das war zur Beruhigung der Zensur gedacht, die sich halt die ersten Seiten anschaut. Und er hat dann in diesem Dialog drei Personen auftreten lassen. Einmal einen gewissen Sacreo, dann einen Salviati. Das waren tatsächlich lebende Personen, Adlige, die wie Galilei in der Akademie der Luchsäugigen waren, vom Fernglas, und sie verkörpern den Typus des aufgeklärten Laien, und die diskutieren mit einem Vertreter der Kirchenansicht, ein gewisser Simplicio. Auch dieser eine historische Figur, einerseits ein Aristoteles-Kommentator, aber er hat den Namen gewählt natürlich wegen seiner Bedeutung, Einfallspinsel oder Tölpeling. Dieser Simplicio erweist sich als noch besserer Vertreter seiner Zunft. Er droht nicht gleich mit dem Scheiterhaufen, aber es ist vollkommen klar, im Verlauf des Dialogs unterliegt er den Vertretern der Wissenschaft eindeutig. Das geht auch für jeden Leser hervor. Und es gelang Galilei, die Zensur zu umgehen mit diesen Vorsichtsmaßnahmen, die er vorgeschaltet hat. Und sein Buch erregte ungeheures Aufsehen, und daraufhin schritt die Inquisition wieder ein. Er wurde 1632 vorgeladen, er war da 70 Jahre alt, krank. Auch darüber lesen wir hier nichts. Und er wurde verhört. Er hat versucht, sich herauszuwinden. Er hat dann gesagt, ja, wenn er sich, es wurde ihm dann also mit längerer Gefängnisstrafe, er wurde einfach ins Gefängnis geworfen, nicht mehr rausgelassen. Er hat dann nach einer gewissen Zeit gesagt, ja, wenn ich das recht bedenke und mein Buch jetzt nochmal lese, dann kommt es mir vor, als habe das ein fremder Mensch geschrieben. Meine Absichten waren die besten. Ich habe ja versprochen, keine ketzerischen Ansichten mehr zu äußern. Und die Inquisition hat ihn dann belastet mit einem vermutlich gefälschten Dokument. Er musste ja seinerzeit nur versprechen, nicht zu lehren und nicht aufrecht zu erhalten. Und die Inquisition hat ein Dokument vorgezeigt, das er nicht kannte. Das soll er angeblich versprochen haben, noch die Lehre des Kopernikus in sonst irgendeiner Weise zu verbreiten. Quo vis modo, lateinisch. Und dieses auf sonst irgendeine Weise traf eben auf diesen Dialog zu. Und deshalb hielt die Inquisition ihn weiter fest und hat dann schließlich mit der, nach etlichen Tagen der Einschüchterung, Tertio Verbalis nennt sich sowas, also Terror durch Worte, das heißt das Zeigen der Folterinstrumente, ihn schließlich so weit gebracht, dass eben der greise Galilei sagte wörtlich, das ist in den Verhörprotokollen nachzulesen, im Übrigen bin ich hier in euren Händen, verfahret nach eurem Belieben. Das heißt, er kann nicht mehr. Er ist ja krank und alt. Das genügte der Inquisition immer noch nicht. Und daraufhin, das ist immer noch eine lang anhaltende Debatte in der Gegenwart, schritt man zur Folter. Viele Autoren behaupten, das sei nicht passiert. Oder es wird immer heftig diskutiert. Der Hintergedanke bei dieser Diskussion ist, so schlimm war die Kirche dann doch nicht. Die Quellen sprechen hier eine eindeutigere Sprache. Das Verhör Galileis wird als rigorosum Examen geschildert, auf Deutsch übersetzt peinliches Verhör. Peinliches Verhör beinhaltet die Anwendung der Folter. Als dieses Verhör stattfand, über dessen nähere Umstände wir nicht Bescheid wissen, das ist ein Indizienprozess gewissermaßen, den man führen muss, so eine Art vatikanisches Stammheim. Nach diesem Verhör hat Galilei am nächsten Tag widerrufen. Das steht fest. Und daraufhin verurteilte ihn die Inquisition. Das wollte sie erreichen, das hatte sie bei Giordano Bruno nicht erreicht, deswegen hat sie ihn umgebracht. Galilei hat widerrufen, und das Urteil lautet nun folgendermaßen, dass er zu förmlichen Kerker verurteilt wird, nach einer Zeitspanne, die im Belieben der Inquisition liegt, dass ihm in den folgenden 3 Jahren aufgetragen ist, wöchentlich einmal die 7 Bußpsalmen zu sprechen. Und in diesem Gefängnis blieb der 70-jährige Galilei dann 8 Jahre. Nach 3 Jahren ist seine Tochter gestorben, die ihn pflegte. Auch das steht alles nicht hier drin. Und kurz vor seinem Tod hat man ihn dann freigelassen, nach 8 Jahren. Er erblindete dann auch, aber man hat ihn immer noch nicht freigelassen und presste ihm zum Schluss noch das demütigende Versprechen ab, dass er jeden Ketzer, den er kennt, der Inquisition zur Anzeige bringt. Was schreiben unsere Autoren dazu? Ich habe jetzt nur gesagt, was sie nicht geschrieben haben, alles das, was ich erzählte. Sie führen hier weitschweifig aus, dass Galilei inhaftiert worden sei von der Inquisition, weil er auf seinem Erstdruck Delfine abgebildet hat, drei Delfine. Die drei Delfine seien das Zeichen des französischen Königs und mit dem hat sich der Papst gerade nicht verstanden und deswegen brauchte man ein Opfer und da er sich gerade als Franzosen freundlich zeigt in seiner Schrift, hätte man ihn eben genommen. Galilei war in meinen Worten umschrieben, das Bauernopfer in einem geopolitischen Schachspiel, das war nicht persönlich gemeint, nicht weiter ernst zu nehmen. Es hat sich eben ergeben und man hat Galilei genommen, weil sich gerade kein anderer anbot, eben die Delfine hier. Und außerdem war er selbst schuld, denn hier heißt es, Galilei brachte es leider fertig, den Papst genau zum falschen Zeitpunkt zu verletzen. So ein feinfühliges Primelchen. Und als hämisch, vollkommen. Erstens war Galilei also selbst schuld, zweitens war es ein Zufall und drittens waren es die Freunde von Galilei, die ihn verteidigt haben. Ein gewisser Campanella, hier ist er. Campanella war ebenfalls Mönch. Der hat in Kalabrien einen Aufstand versucht gegen die Habsburger Macht, das heißt gegen die katholische Macht, wurde deswegen 26 Jahre lang ins Gefängnis geworfen, im Gefängnis. Dort hat er eine Verteidigungsschrift für Galilei verfasst, also außerordentlich großer Mut. Und denn es war für ihn ja natürlich gefährlich. Über Campanella schreiben unsere Autoren, nur um deren Niedertracht nochmal etwas nachzuvollziehen. Seine Revolte wurde niedergeschlagen, er verbrachte die folgenden Jahre 26 Jahre im Gefängnis. Nach ein paar Jahren verloren die Behörden das Interesse an ihm. Er war noch im Gefängnis. Er wurde einigermaßen in Ruhe gelassen und konnte sich ausgiebig dem Schreiben widmen. Also was für ein ungeheurer Zynismus. Ja, und dieser, dann schreiben sie weiter über dessen mutigen Akt praktischer Solidarität, selbst im Gefängnis, selbst gefoltert, verteidigt der Galilei in einer Schrift. Und da schreiben nun die Autoren, wir haben den starken Verdacht, dass die enge, wenn auch ungebetene Verbindung mit Campanella eine große Rolle bei Galileis späterem Widerruf spielte. Also Campanella war schuld, dass man Galilei folterte, so drücken sie es nicht aus, aber dass er auf jeden Fall widerrief. Erstens Galilei selbst, weil er ungeschickt war, zweitens, weil der Zufall mitspielte und drittens, weil er die falschen Freunde hatte, die ihn auch noch verteidigten. So kurz zusammengefasst dieser Bericht der Autoren. Ich ziehe ein Resümee, denn die Gegenüberstellung dieses Textes, den ich in Auszügen zitiert habe, ich kann ihn zur vollständigen Lektüre nur empfehlen, und der historischen Dokumente, die ich hier vorgeführt habe, spricht meines Erachtens für sich. Vielleicht ein abschließendes Zitat hieraus. Ich hatte, als ich diesen Vortrag zum ersten Mal vor etwa 2 Jahren hielt, diese Stelle als zentral für das Verständnis des Textes und für die Absicht der Autoren benannt. Es heißt hier, unsere Erweiterung, so schreiben die Autoren, der allgemein akzeptierten Erklärung für den Prozess, den sie eben lieferten, Zufall, Bauernopfer, macht die heftige Reaktion Urbans verständlich. Weiter unten, man kann so auch die Widersprüche in Urbans späterem Verhalten gegenüber Galilei verstehen. Dieses Verständnis für die Inquisition, dieses Verständnis für jemand, der die bedeutendsten Personen der damaligen Zeit umbringen, foltern lässt, dieses Verständnis ist charakteristisch für die Gegenwart. Ich hätte allerdings zu jenem Zeitpunkt noch nicht geglaubt, dass man jemanden, der einen anderen wegen seiner abweichenden Ansicht umbringen will, aus religiösen Gründen, dass dem der Westen, wo der Mord bevorsteht, auch Verständnis bekundet. Das ist mittlerweile eingetreten, nicht bei einem Naturwissenschaftler, aber bei einem Schriftsteller, Salman Rushdie, der bekannterweise von Khomeini zum Tod verurteilt wurde wegen seines Romans. Und die Reaktion des Westens darin bestand, das ist ein wörtliches Zitat vom englischen Außenminister, wir verstehen, dass die Moslems beleidigt sind, wörtlich, wir verstehen, warum man diesen Roman kritisieren sollte. Also das Ganze triefte von Verständnis und damit ist klar, das war noch auf der Ebene des Schmierenjournalismus, der propagandistischen Vorbereitung für das Mittelalter. Bei Bruno ist dieses Mittelalter bereits Fakt, ist eingetreten. Das Verständnis ist dasselbe. Wenn ich ein Resümee dieses Artikels ziehen soll, in aller Kürze, dann zum einen natürlich das, dass die Autoren anstreben, dass Wissenschaft zu dienen habe. Ganz sicherlich, sie soll dienen, sie soll sich nicht nach links und rechts schauen, sie soll sich der Macht beugen, sie soll erpressbar sein. Das ist das eine. So wie Galilei, dieser reine Wissenschaftler, dieser reine Philosoph, soll sich beugen, nachgeben, kapitulieren. Und es ist ein Missbrauch der Wissenschaft, der Erkenntnis zu dienen. Das ist ein Missbrauch der Wissenschaft. Dafür steht Giordano Bruno. Und in der Tat, das ist ja wesentlich, ist es die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft, natürlicher Verbündeter des Menschen bei der Selbstbestimmung zu sein. Das wird hier unterschlagen, nicht nur unterschlagen, dagegen wird polemisiert. Das ist der Missbrauch, den Bruno betreibt. Und die beiden Autoren stellen einen zerbrochenen Galilei hin von der Folter und sagen, das ist die wahre Wissenschaft. Das ist das eine. Und die andere Absicht, die die Autoren mit diesem Artikel verfolgen, das liegt nahe, ist der Appell an den Leser. Hab Respekt vor dem heiligen Eseltum. Sei selbst ein Esel, knie nieder vor der Macht, verehre die Macht. Glaube nicht, dass du irgendwelche Kriterien hast und dir ein eigenes Urteil bilden kannst. Falls du das tun sollst, dann wisse, dann wird kurzer Prozess gemacht. Das wurde exemplarisch vorgeführt in dem Artikel über diese beiden Wissenschaftler. Das ist die Konsequenz, die der Leser aus diesem Artikel ziehen soll. Und die einleitenden Beispiele haben wir gehört, den Fall Rushdie habe ich genannt, zum Teil Realität geworden ist. Und angesichts dieser fortgeschrittenen Entwicklung bei der Einführung des neuen Mittelalters ist natürlich vollkommen klar, dass wenn man diese Entwicklung anhalten oder zurückschlagen will, was wir als äußerst erstrebenswertes Ziel ansehen und dabei auch nicht stehen bleiben möchten, dass da dann natürlich Anforderungen gestellt sind. Die Autoren hier machen ein Plädoyer auf Wissenschaftsebene für den Fachidioten, der nicht nach links und rechts schaut, der sich einschüchtern lässt, für den Untertan. Gut. Und wer sich dafür zu schade ist, der sollte aus dieser Darstellung die Konsequenzen ziehen. Er sollte sich das, was ich nochmal gesagt habe, ausgiebig durch den Kopf gehen lassen. Dafür sollen wir jetzt auch darüber diskutieren und sich überlegen, was hier eigentlich angestrebt wird und welche Rolle er dabei spielt oder ihm zugemutet wird und ob er sich das gefallen lassen will. Damit möchte ich schließen. Ich schlage vor, dass wir die verbleibende Zeit nutzen und jetzt einfach in die Diskussion einsteigen, Fragen oder Beiträge zum Thema. Stoff ist es genug? Eins ist klar, wenn das stimmt, was ich sage, dann hat es natürlich was Erschreckendes. Und dieser Artikel hat ja auch eine neue Qualität, wie auch der Mordbefehl eine neue Qualität hat. Bislang waren Artikel über dieses Thema etwas anders. etwa der Tenor, auf die Vernunft ist geschissen und wenn man das tut, dann kann man sich sogar noch fortschrittlich vorkommen. Also das Empiriokritizistische glaubt nicht, was ihr durch das Fernglas seht. Und das ist ja auch, was den Philosophen Europas Popper auszeichnet in erster Linie, dass die Vernunft in den Schmutz gezogen wird. Das war in den letzten Jahren so gang und gäbe, vor allem an der Universität. Aber mittlerweile gibt es ja tausende von Poppern und Pöpperchen auf irgendwelchen Lehrstühlen und die Denunzierung der Vernunft ist weit genug fortgeschritten. Jetzt kann die nächste Stufe eintreten, eben das, was ich sagte. Das ist die neue Qualität des Artikels und die hat natürlich auch etwas Erschreckendes. Es geht nicht mehr nur um die Denunzierung der Vernunft, sondern auch mittlerweile wieder um die Beseitigung deren Träger, für die Sympathie erweckt werden soll. Das ist beängstigend. Das ist das, was wir mit neuem Mittelalter meinen. Glaube statt Vernunft, Terror statt Argumentation, von der fiesen kleinen Schikane bis hin zur massiven Androhung von körperlicher Gewalt, die einen inneren Zusammenhang aufweisen. Jetzt sehe ich eine Wortmeldung, ja?
Eine Frage stellen. In welchem Fach haben Sie Ihr Doktor gemacht? In der Geschichte, in der Philosophie? Wissenschaftsgeschichtler sind Sie sicher nicht. Sonst könnten Sie noch nicht so schöne Blödsinne demagogisch erklären.
Halten wir es am besten mit Giordano Bruno und lassen wir nur Argumente zählen und nicht irgendwelche Anpinkeleien. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu erwidern. Ich lasse mich gerne auf Fehler hinweisen, auf verzerrte Darstellung, auf falsche Akzentuierung und lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das muss man auch versuchen. Ich sehe hier eine Wortmeldung.
Diese beiden Autoren, sind das Theologen oder was sind das für Typen?
Ich habe das einleitend vorgestellt. Das sind Wissenschaftler. Der eine ist Naturwissenschaftler, Physiker und der andere ist Historiker. Stehen also beide in enger Verbindung zu dem Thema, das sie darstellten. Denn Galileo Galilei und Bruno sind ja jetzt aktuell eher von der Wissenschaftsgeschichte her interessant, weniger durch das, was sie herausgefunden haben, als sie jetzt gegenwärtig, sondern in der Wissenschaftsgeschichte. Ein Physiker könnte sich da ein sehr zutreffendes Urteil zu bilden, ein Historiker erst recht. Ich bin auch Historiker. Die schlampigen Recherchen könnten höchstens darin beruhen, also so verstehe ich schlampig, dass sie den Text nicht ordentlich gelesen haben. Das ist ausgeschlossen, weil sie den Text übersetzt haben ins Englische. Und dazu gehört nun mal, dass man ihn Wort für Wort liest, dass man auf den Sinnzusammenhang achtet. Und denn sonst ist es ja keine Übersetzung, sondern bestenfalls eine schlechte Nacherzählung oder so etwas. Und sowas würde nicht auf den Markt gebracht. Wir können genaue Textkenntnis voraussetzen und keineswegs Schlampigkeit. Dadurch erklären sich einerseits Lügen, das heißt ganz einfach Unterschlagung, also dass man die Witten unvollständig zitiert und dadurch beispielsweise einen falschen Eindruck hervorruft. Dadurch erklären sich auch Auslassungen, dass sie einfach wesentliche Dinge nicht benennen, die ich hier im Vortrag referiert habe. Und man muss doch allgemein sagen, es wäre doch ohne weiteres möglich gewesen für jemanden, der sich auskennt. Ich habe mich mit dieser Thematik auch erst dann beschäftigt, als ich den Artikel gelesen habe. Es wäre doch ohne weiteres möglich, die Sache inhaltlich korrekt darzustellen. Die Quellen, die ich genannt habe, die sind im Wesentlichen ganz leicht zugänglich. Das ist eine Untersuchung von dem gewissen Grigulewitsch über Ketzer, Hexen und Inquisitoren. Eine sehr lesenswerte Zusammenfassung, wo Dokumente abgedruckt sind. Gibt es auch noch in anderen Büchern. Das wäre überhaupt keine große Anstrengung gewesen, innerhalb eines Vierteljahres ohne weiteres zu leisten, noch gründlicher und umfassender, als ich das jetzt getan habe. Und es wäre auch ohne weiteres möglich gewesen, einen solchen Artikel dann ins Spektrum der Wissenschaft zu setzen. Dass es nicht geschehen ist, das zeigt doch eine ganz bestimmte Absicht. Den Text kannten sie. Es liegen alle Informationen vor, die sind jedem zugänglich. Doch das, was daraus entstanden ist, das spricht Bände. Da muss ein anderes Interesse dahinter stecken. Und ich denke, das, was ich vorgestellt habe. Sachliche Gründe für Schwierigkeiten gibt es nicht. Jetzt sehe ich zwei Wortmeldungen. Eine hier und eine da.
Wissenschaftliche Zeitung, von der doch jeder erwartet und wer sie kennt, auch immer wieder höchst interessante und auch wissenschaftlich korrekte Artikel drin findet, dass ausgerechnet in so einem Blatt so ein Artikel erscheint. Irgendwie nochmal infam, dass ausgerechnet so ein Blatt, von dem jeder erwartet, dass was Ordentliches drinsteht und deshalb irgendwie gutgläubig dran geht, dann so ein Schmierartikel drinsteht.
Wissenschaft, ich habe es einleitend kurz erwähnt, hat bis dahin ja tatsächlich einen Vertrauensvorschuss verdient. Denn es konnte zu Recht als einigermaßen seriöse wissenschaftliche Publikation gelten. Seinerzeit haben Naturwissenschaftler, die in derselben Organisation sind wie ich, Leserbriefe geschrieben an die Redaktion und haben unabhängig voneinander, sind alles hochqualifizierte Persönlichkeiten, promovierte Physiker, Informatiker, haben diesen Bericht in Einzelteilen richtiggestellt, die gröbsten Verzerrungen. Und es bestätigt nochmal, dass da eine eindeutige Absicht vorliegt, diesen Artikel so zu lancieren, mit dieser Absicht, die ich charakterisiert habe, denn keiner dieser vier Leserbriefe wurde in der folgenden Nummer abgedruckt. Und stattdessen, ich habe es selbst gesehen, erhielten alle vier Leserbriefautoren ein einheitliches Schreiben, obwohl ihre Briefe unterschiedlich waren, des Inhalts vom Chefredakteur, Kunkel hieß er, weiß nicht, ob es noch dasselbe ist, dass der Redaktion bei der Auswahl der Artikel leider die Hände gebunden seien. Donnerwetter. Sie hätten eine bestimmte Auswahl, zwar aber letztendlich sei die Hände gebunden, sie könnte auch nicht entscheiden und jeden verwerfen. Und außerdem wäre es doch gut, wenn Sie solche Artikel brächten, die dann kritische Geister wie Sie provozieren. Das ist jetzt der sinngemäße Wortlaut. Genauer kann ich ihn nicht wiedergeben, aber er ist so richtig. Das war die Auskunft, ein einheitlicher Brief an alle vier Leserbriefschreiber, die ihrerseits wiederum nicht veröffentlicht wurden, somit auch eine öffentliche Debatte verhindert wurde. Und darauf ist es auch zurückzuführen, dass wir den durchaus mühsameren Weg beschreiten müssen, des Vortrags einerseits, der ja auch andererseits wieder viel weniger Personen erreicht. Das heißt, die wird gnadenlos ein Monopol ausgenutzt, in niederträchtiger Absicht.
Ja, ich wollte nur sagen, dass es mir ja eigentlich recht logisch erscheint, dass über Galileo und Giordano Bruno nicht ein Artikel veröffentlicht wird, der vom Inhalt in die Richtung geht, wie man es eben schon kennt, sondern dass ein Artikel veröffentlicht wird, der einen anderen Standpunkt wiedergibt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich irgendwie eine hintergründige Hetze ist oder ob das nicht auch die positive Seite dieser Provokation hat, dieses Thema auch mal wieder aufzugreifen, das ja sicher eine Zeit auch beruht hat.
Können Sie denken, was sagen, was Ihnen daran logisch erscheint?
Ich meine, die werden einen Artikel veröffentlichen, der sagt, die Lebensgeschichte von den beiden mal wieder erzählt. Also ich denke, das hat verglichen mit einem Artikel, der von mir aus sehr provokant ist, doch einen größeren Reiz. Also
ich sehe zwei Wortmeldungen, eine, die sich direkt äußern wollte, hierzu, dann hier und dann hier.
Also wenn man es gut findet, dass eine wissenschaftliche Zeitung auf das Niveau eines Sensationsblattes herabsinkt, dann ist das tatsächlich ein Argument, ansonsten nicht.
Wobei dabei Sensationsblatt, das muss ich hinzufügen, noch schmeichelhaft ist. Also wenn irgendwelche Details aus dem Leben oder so berichtet werden würden, was ja deren Spezialität ist, das könnten wir ja noch hingehen lassen. Aber eine Zeitschrift wirklich, wie Sie sagten, das möchte ich voll unterstützen mit wissenschaftlichem Anspruch und dann so vollkommen die ersten und mutigsten Vertreter dessen, was Sie ja darstellen wollen, eine wissenschaftliche Zeitschrift, dermaßen denunziert, das kann nicht anders als mit einer gehässigen Absicht gehen. Jetzt waren, ja?
Ich hatte eben auch meines Erachtens nur die halbe Argumentation. Wenn es wirklich darum gegangen wäre, mit einem provokativ blödsinnigen, anpissenden, ekelerregenden Artikel einfach zu provozieren, dann hätte man sie nicht. Das Argument, das der Vorvorredner brachte, nehme ich mal als einen Reflex des behinderten westdeutschen Gehirns, das zur Schule gegangen ist und mehrere Ausspruch muss. Und wir sind alle dahin gegangen, deswegen müssen wir uns auch alle bemühen, diesen Scheiß zu machen.
Meines Wissens tatsächlich nicht als Atheist bezeichnet. Das kommt allgemein erst im 18. Jahrhundert auf, diese Bezeichnung speziell. Aber das, was er sagte, ist so hundertprozentig deckungsgleich, dass mir diese Bezeichnung natürlich berechtigt erscheint. Er hat nicht irgendwelche Rituale abgelehnt oder hier und da genörgelt, versucht zu reformieren, sondern er hat es prinzipiell abgelehnt, in ihren zentralen Aussagen. Ich habe dieses eine Zitat von der Denunziation an die Inquisition vorgelesen, wo er sagt, er halte von keiner Religion etwas. Das zeichnet einen Atheisten aus. Und er hat die Kirche zunächst mal in all ihren Erscheinungsformen angegriffen, das heißt die Einschüchterung, die Drohung, das Niederdrücken, die Verdummung. Also gegen die Organisation, aber er blieb dabei nicht stehen. Denn das Wesentliche ist ja die Religion. Das heißt, die vollkommene Unmündigkeit des Menschen, die mit Gewalt aufrechterhalten wird, dagegen hat er sich gewehrt. Und dagegen hat er als Aufklärer gewirkt und als Atheist, das kann man so sagen. Obwohl er sich selbst wahrscheinlich eher als Humanist bezeichnet hätte. Aber das ist ja die früheste Regung wissenschaftlichen Denkens, nach der Antike wieder, das heißt nach einem tausendjährigen Dritten Reich kirchlicher Prägung. So muss man das sehen. Jetzt habe ich etwas einen Überblick über die Wortmeldung verloren. Hier war eine. Da, da.
Ja, ich glaube nicht an die Absicht, die Sie unterstellen. Dann hätte man, wenn es so wäre, dann hätte man sich ein leichteres Ziel gesucht, als ausgerechnet Giordano Bruno und Galileo Galilei hier mitten in Europa und in Deutschland. Ich glaube, dass da ganz einfach amerikanische Einfallspinsel, die schon die einfachsten Dinge verwechseln, wie Aschemittwochsmal und so weiter. Ich glaube hier, dass das allgemein die Schwierigkeiten sind, dieser Blätter wie Bilderwissenschaft eben voll zu werden. Von Exemplar zu Exemplar, dass die auch die unmöglichsten Artikel reinnehmen. Das finden Sie auch in dieser Zeitschrift Geo, die Sie ja auch erwähnt haben. Also da können Sie sich auch nur manchmal über den Schwachsinn wundern.
Da müssten Sie mal einen Vorschlag bringen, wen Sie denn sonst hätten nehmen sollen. Ich habe gesagt, es ist kein Zufall und habe das damit begründet, dass in den letzten 5 Jahren beobachtet werden konnte, dass die leuchtendsten Vertreter, so habe ich mich ausgedrückt, die nun wirklich die Glanzleistung bürgerlichen Kultur und Wissenschaft darstellen, in Schmutz gezogen werden. Ich habe die Reihe aufgeführt. Freud, Darwin. Freud hat sich ja selbst auch auf Kopernikus und Darwin berufen und wir werden in den nächsten beiden Veranstaltungen beide Wissenschaftler vorstellen und die neueste Art und die Angriffe auf sie, die neuesten Angriffe auf sie. Das ist kein Zufall. Galilei und Bruno wurden deswegen ausgewählt, weil sie die frühesten waren. Die stehen für etwas, also Galilei steht für etwas. Für die früheste Regung der Vernunft im Gegensatz zur Kirche. Bruno genauso. Nur Bruno ist etwas unbekannter. Er wurde umgebracht. Wir verfügen beispielsweise über kein einziges authentisches Bild von ihm. Also eine bedeutende Persönlichkeit, das muss man sich mal vorstellen. Während sonst jeder Dorfpfaffe aus dem 14. und 15. Jahrhundert in irgendeinem Konterfei abgebildet worden ist. Ja? Kennen wir Bruno nicht, wie er aussah. Der erste Stich, der von ihm existiert, der zeigt ihn 20 Jahre nach seiner Hinrichtung. Und dass er mehr in Vergessenheit geraten ist, liegt in der Tat an diesem gnadenlosen Terror, den die Kirche ausgeübt hat. Verbunden natürlich mit dem schlechten Gewissen, das jeden guten Untertanen auszeichnen sollte. Und um dem vorzubeugen, dass sich darin noch irgendeine Vorstellung knüpft, an Aufrichtigkeit und an Konsequenz, die hier und da vielleicht noch vorhanden sein könnte, um das zu unterbinden, dafür wurde dieser Artikel geschrieben. Das ist nicht zufällig, sondern zielgerichtet. Und die Autoren treten ja auch mit dem Anspruch an, Legenden aus dem 19. Jahrhundert, die sich bislang hier und da irgendwie gehalten hätten, endgültig zu widerlegen, wie sie sagen. Nun gut, wie es mit diesen Widerlegungen aussieht, hoffe ich deutlich gemacht zu haben. Das ist kein Zufall, sondern gezielt. Vielleicht sollten wir die... Ja? Gut, dann war jetzt hier eine Wortmeldung, ich weiß nicht mehr genau wo. Ja, hier. Dann hier und hier. Ja? Bitte. Sie wollten was zu Bruno sagen.
Ja. Ich habe schon festgestellt, wenn man sich mit Wissenschaftlern unterhält, dass dieser Giordano Bruno eben auch in diese Zweifel gezogen wird, da er anfangs, zwar hat sich hinterher bestätigt, aber seine Art war nicht strikte wissenschaftlich, wie bei Galileo Galilei. Er hat sehr stark durch intuitive Schau oder zumindest anfangs stärker seine philosophischen Ansichten dargestellt als beispielsweise Galileo, der alles vom Mathematischen belegen konnte, was der Bruno nicht konnte. Er wurde zwar hinterher durch Nachvollzug oder ja, wissenschaftlich bestätigt, aber er selbst konnte das nicht.
Der Unterschied, der zwischen beiden besteht, ist zunächst mal wirklich der, dass Galilei...
Das ist auch das, was man ihm vorgeworfen hat und was auch die Kirche ihm in gewisser Beziehung unterstellte. Diese intuitive Schau, und vor der sie vielleicht auch Angst hatte. Denn die grenzt ja auch an diese religiösen Einsichten oder Ansichten.
Das ist relativ leicht zu widerlegen, einfach dadurch, indem man den Text selbst mal liest. Und ich habe ihn ja auch in Auszügen vorgestellt. Intuition heißt Einbildung. Mit Einbildung hat allerdings, oder Fantasie.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine was Stärkeres. Mir fällt mir jetzt der Ausdruck nicht ein. Es gibt ja immer Leute, wie zum Beispiel auch der Steiner, wenn Sie so wollen, von der Anthroposophie. Der hatte ja auch eine starke, nicht nur Intuition, sondern etwas, was darüber hinausgeht. Und das schreibt man dem Bruno ja auch zu.
Und zu Unrecht. Denn Bruno ist in erster Linie derjenige, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das sagt er auch, die Lehren des Kopernikus dem bislang in Unwissenheit gehaltenen Laien beizubringen. Natürlich, er ist ein gebildeter Mensch, ein äußerst belesener Mensch, und das macht es Aschermittwochs mal nebenbei lesenswert, mal zu entdecken, welche Form er jetzt literarisch benutzt, die teilweise durchaus fantastischer Art sind, um das dem Leser nahezubringen. Er ist teilweise witzig, durchaus auch fantasiereich, Aber er verfolgt immer einen bestimmten Zweck, wenn er beispielsweise im zweiten Dialog schildert, wie er durchs nächtliche London irrt, sich verirrt, weil er zu dem Gastmahl will, zum zweiten Abend, und immer mehr in Seitengassen geht und er schildert da das Unheimliche und so weiter. Ich habe mich zunächst gefragt, was soll das Ganze eigentlich? Und er wird dann auch noch schlecht behandelt, er wird von den rüpelhaften Engländern in der Gasse herumgestoßen und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss schafft er es dann doch, zum Gastmahl zu kommen. Das ist eine äußerst anregende Schilderung, einerseits sicher autobiografisch, aber nicht nur. Dann heißt es auch zugleich, das sind die Mühen, die er auf sich genommen hat sein ganzes Leben. Und dass er sich oft auch unsicher war, aber dann schließlich sich durch Argumente hat überzeugen lassen und die Richtigkeit überprüft hat und ans Ziel gelangt ist. Das ist also eine Allegorie in der Darstellung. Er schildert sein Leben durch ein Bild, durch ein literarisches Bild. Sehr anschaulich, plastisch. Durchaus fantasiereich, und wenn man sich da mal ein bisschen mit einlässt, dann weiß man genau, was er damit sagen will. Aber sein Haupt, und er hat eben verschiedene Formen, durchaus auch des witzigen Dialogs, das ist lesenswert. Er kann Einfallspinsel als solche darstellen, Besserwisser, die keine Grundlage haben, aber sich ungeheuer wichtig tun, also das heutige Universitätspersonal in der Regel. Die stellt er ganz treffend und witzig dar, die entlarvt er auch, man lacht darüber. Galilei ist in der Tat mehr der nüchterne Gelehrte, der eine immense Forschungsarbeit geleistet hat. Mit der kann Bruno zwar nicht aufwarten, aber das, was zu seiner Zeit bekannt war, hat er dem Laien verdeutlicht, das war sein Hauptanliegen. Und darin ist er in Galilei in nichts unterschieden. Er hat die wesentlichen Forschungsergebnisse seiner Zeit korrekt wiedergegeben und er hat vor allem keinen Hehl daraus gemacht, was für Konsequenzen das hat. Das ist der Grund für den Hass der Kirche. Dass, wenn das nämlich sich mal verbreitet, ihre Herrschaft keine Grundlagen mehr hat. Deswegen muss der umgebracht werden. Nicht, weil es irgendwie ein mystischer Schwadronneur wäre, der der Kirche in irgendeiner Form Konkurrenz macht. Da sprechen die Quellen einfach ein eindeutiges Bild. Und ich glaube, ich habe das auch zu Genüge dargestellt. Jetzt waren weitere Wortmeldungen. 1, 2, 3, 4. Ah, Sie waren schon ganz lange dran. Dann...
Nein, es bezog sich auf den Vorvorredner. Er meint, ja, es wäre Schlamperei der Amis oder so. Die Jauche, die da verteilt wird, die riecht immer gleich. Ich erinnere mich an den Artikel im Spiegel. Sigmund Freud, die Geschichte im Konkret, wo es über den Reich, also wirklich unerträglich, diese frühe Jugoslawien, es ist immer die gleiche Machart, das fällt auf. Es ist wirklich die gleiche Machart. Und das spricht ja dagegen, dass das einfach nur Schlamperei oder Zufall war. Das sind die gleichen Methoden.
Also dieser Artikel passt zu der Zeit wie Dreck auf die Schaufel. Er nützt einerseits eine Einschüchterung aus und treibt sie andererseits voran. So würde ich den einschätzen. Jetzt war hier eine Wortmeldung, dann da. Und Sie noch.
Ich möchte einfach nur mal was zu der intuitiven Schau sagen, von der Sie gesprochen haben. Sie haben nämlich wörtlich gesagt, und diesen Satz sollten wir jetzt einfach mal noch ein bisschen auf uns wirken lassen und bewerten. Sie haben wörtlich gesagt, das wäre auch das gewesen, was die Kirche ihm unterstellt hat. Erstens hat die Kirche ihm nichts unterstellt, sondern sie hat ihn umgebracht. Und zweitens, wenn eine Organisation, die seit 2000 Jahren aufgrund einer intuitiven Schau, wenn Sie so wollen, Tausende und Millionen von Menschen martert und umbringt, dann finde ich, sollten wir das einfach jetzt nochmal bewerten. Denn es läuft ja darauf raus mit der intuitiven Schau. Am Ende war er eben doch selbst schuld daran.
Nein, wieso? Ich habe ja genau das Gegenteil gemeint davon. Er war ein Mystiker. Und das ist ja was auch, er stand im Grunde zwischen zwei Lagern. Der Mystiker wird ja auch von der Wissenschaft nicht anerkannt. Es ist immer schwierig, sich für einen mystischen Menschen, auch wenn er Recht behält hinterher und ihm auch die wissenschaftlichen nachvollzogen wird, dass es richtig ist, was er zuerst gedacht hat, wird es schwierig für ihn, das wirklich zu behaupten. So habe ich das gemeint. Ich habe nicht dagegen gesprochen, ihn als Mystiker dargestellt, das war er.
Das war er leider, das war er nicht, da muss ich Ihnen widersprechen, denn Mystiker ist ein religiöser Mensch, der in seinem religiösen Erleben nicht weniger Wert auf die Dogmen legt, sondern auf das innere Erleben. Das heißt, da wird das innere Erleben dargestellt, das macht Giordano Bruno eben nicht, sondern er handelt ausschließlich von überprüfbaren Tatsachen. Lesen Sie nicht doch einfach. Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Das haben wir bislang so gehalten. Dann halten Sie sich doch bitte auch dran. Giordano Bruno schreibt es doch selbst in seinem Vorwort. Sein Anliegen ist die Popularisierung der Lehre des Kopernikus. Das hat nichts mit der Gefühlswelt zu tun. In dem Sinne, und das ist ja auch gerade eins der Niederträchtigkeiten der Autoren, dass sie sagen, Giordano Bruno war irgendein wirrer Schwärmer. Und ich habe doch jetzt genügend Zitate gebracht, woran man beurteilen kann, was von diesem Urteil zu halten ist. Was ist daran mystisch? Was ist daran individuell? Was ist daran nicht weiter hinter nachfragbar? Was ist persönlich auf die Erlebniswelt von Giordano Bruno beschränkt? Das wären ja alles Fragen, die man so an Mystiker richtet. Wodurch zeichnen die sich aus? Davon ist doch nichts zu finden. Ich habe glasklare Aussagen von ihm zitiert, die einen scharf denkenden Verstand charakterisieren, der gleichzeitig unerschrocken und furchtlos ist. Das ist das genaue Gegenteil von einem Mystiker, die man natürlich auch wissenschaftlich untersuchen kann, von ihrer Tradition, von ihren Inhalten her, was das Oppositionelle zur Kirche ausmacht. Das ist tatsächlich, wenn auch sehr versteckt. Aber hier ist doch eine glasklare Kampfansage der Wissenschaft gegenüber dem Glauben und der Unterordnung. Das zeichnet Giordano Bruno aus. Er argumentiert messerscharf, deswegen soll er hingerichtet werden. Oder wurde er hingerichtet? Jetzt waren weitere Wortmeldungen von Ihnen, schon lange Zeit, dann hier und da hinten. Und da ja, war auch
dem,
noch.
Zu dem Atheismus noch eine Frage. Ist es nicht eigentlich mehr die Verkrustungen religiöser Institutionen, gegen die er sich wendet, als gegen die Religion selbst?
Er äußert sich gegen die Kirche einerseits natürlich, aber gegen die Religion natürlich auch. Anders ausgedrückt, die Kirche sind Verbrecher dadurch, was sie anstellen mit ihm. Das haben sie einmal mehr bewiesen. Und die Grundlage, auf der sie sich stützen, ist nur zur Verdummung angetan und zur Einschüchterung. Deswegen ist er gegen beides. Und dafür hat er sein ganzes Leben lang gekämpft, dass diese Institution und das, was sie vertritt, ihre Macht nicht mehr über Menschen ausüben kann. Sowohl gegen die Kirche als auch gegen die Religion. Verkrustung nicht, sondern sie war immer so und dagegen hat er gekämpft. Natürlich war es etwas Überkommenes, aber hier ist noch.
Es gilt dabei natürlich auch noch einen psychologischen Moment zu berücksichtigen. Das heißt, die Frage, ob nun Giordano Bruno Atheist war oder nicht, muss natürlich an der Sache selbst, das heißt an den Aussagen von Giordano Bruno erklärt werden. Aber es gibt noch eine andere Frage, die recht wichtig ist, und die heißt, warum darf Giordano Bruno denn kein Atheist gewesen sein? Das wäre die Frage nach der Triebkraft, die hinter diesen Fragen steckt oder hinter diesen Behauptungen. Er war gar keiner. Und das ist allerdings eine sehr interessante Frage, die sich zum Beispiel, die sich also sehr genau deckt mit der Auffassung von Verfolgern aller Art, deren erste Sorge es immer ist, um Gottes Willen, wir dürfen keine Märtyrer schaffen. Denn wenn es mal einen Märtyrer gibt, dann heißt das doch für andere Leute, und so blößen die Leute ja nicht, wenn man zum Beispiel meinetwegen jetzt als Schüler das erste Mal den Namen Giordano Bruno hört, dann ist man ja selber eventuell vorher auch schon mal drauf gekommen, dass vielleicht der Atheismus gar nicht so falsch sein könnte. Und dann hört man den Namen Giordano Bruno und wenn jetzt Giordano Bruno Atheist war, dann ist man ja nicht mehr allein. Dann ist man ja kein Idiot mehr im eigentlichen Wortsinne, denn Idiot heißt ja einer, der völlig alleine so vor sich hin wurstelt. Auch der kann natürlich recht haben, völlig klar. Aber auf jeden Fall ist es eine ungeheure Ermutigung festzustellen, dass es schon einmal Menschen gab, die den gleichen Gedanken wie man selber hatte. Und das bringt einen natürlich dazu, weiterzudenken. Das bringt einen dazu, weiterzudenken. Und genau um diese Ermutigung abzuwürgen, gibt es doch die Anweisungen an Lehrer, die zum Beispiel sagen, es muss immer vollkommen klar sein, Freud und überhaupt niemand hat gesagt, dass seine freie Sexualität etwas Erstrebenswertes ist oder in der Literaturgeschichte meinetwegen. Strindberg, da gibt es ein neues Buch, war auch nicht der große Selbstbefrager. Auch dieser Mythos muss einmal geknackt werden. Das heißt, immer wenn ein Einzelner auf einen klugen Gedanken kommt, dann, und dafür sorgt die Gesellschaft oder versucht dafür zu sorgen, darf er in der Geschichte oder in seiner Umgebung keinen finden, der denselben Gedanken gehabt hat. Denn das wäre ja eine Ermutigung. Das wäre eine Ermutigung. Und wenn der dann noch umgekommen ist, das heißt, wenn er eben ein wirklicher Märtyrer war, dann könnte sich ja auch noch ein Unrechtsgefühl einstellen. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall entstehen. Und das ist der Grund, weshalb Giordano Bruno kein Atheist gewesen sein darf. Das ist die wirkliche Triebkraft hinter diesen Fragen.
Danke für diesen wichtigen Beitrag. Der bringt mich auch nochmal auf etwas, was ich vergessen habe, nämlich dieses naserümpfende Märtyrer der Wissenschaft in der Einleitung. Das hat Ihnen ja überhaupt nicht gefallen. Märtyrer sind nur bei der katholischen Kirche gut, soll das ja heißen. Aber jemand, der das gerade Gegenteil vertritt, der Mut und Konsequenz aufbringt, auch wenn er allein ist, das ist die Eigenschaft, die in Schmutz gezogen werden soll. Und deswegen auch nochmal dieses naserümpfende Märtyrer der Wissenschaft. Da weiß ja jeder, naja klar, und so weiter. Das darf nicht sein. Aus dem Grund, der eben genau genannt wurde, dann könnte man nämlich einen Verbündeten wenigstens im Geiste haben und sich tatsächlich auch ein Unrechtsbewusstsein daran entzünden. Genau richtig. Jetzt waren hier eine Wortmeldung, dann hier oben und dann hier.
Diese Angriffe hier, die werden doch eigentlich durch die Originalliteratur abgewehrt. Das heißt, jeder, der sich mit Giordano Bruno und Galilei echt befasst hat, der hat doch nur ein mildes Lächeln. Jetzt frage ich mich, diejenigen, die sich nicht damit befasst haben, was fangen die mit diesem Artikel an? Ist es denn wirklich so, dass die Interpretation dieser Autoren wirklich Erfolg haben kann für Leute, die die Literatur gar nicht kennen? Sie müssen das nur lesen, dann haben sie doch für diesen Artikel nur ein mildes Lächeln. Und dann könntest du den Artikel raushängen, auf die Toilette. Also für mich ist die Frage, für wen ist dieser Artikel geschrieben? Leute, die Giordano Bruno kennen und gelesen haben, die Galilei gelesen haben, die lächeln doch mild über diesen Artikel. Und die sie nicht gelesen haben, die verstehen doch den Artikel gar nicht. Was meinen Sie dazu?
Das passt jetzt ganz gut, weil Sie haben hier im Saal doch eigentlich jetzt schon einige Anschauungsbeispiele dafür gehabt, dass es vielleicht Leute geben mag, die Giordano Bruno nie gelesen haben, aber sehr wohl hier den Mund aufmachen und meinen, behaupten zu können, dieses oder jenes sei aber gar nicht richtig, was der Referent dort vorne gesagt hat. Ein gutes Beispiel finde ich auch die Dame dort vorne mit ihrem Beharren darauf, dass Giordano Bruno ein Mystiker war. Und wenn man sich mit Wissenschaftlern heute unterhält, sind die sich eigentlich einig und so weiter und lehnen ihn ab. Also das ist doch genau der Tenor des Artikels. Das ist doch genau das, was der Referent eigentlich vorgestellt hat, was mit diesem Artikel rübergebracht werden soll. Also das, die Anschauungsbeispiele sind hier im Saal doch wahrlich vorhanden. Also Sie in Ehren, dass Sie davon ausgehen, dass jemand, der über etwas redet, auch weiß, wovon er redet. Aber Sie haben hier im Saal nun wahrlich genug Anschauungsbeispiele dafür, dass das durchaus nicht der Fall ist. Und das ist auch genau das, was der Artikel ja auch bezweckt. Dass man so einen Artikel liest, wo so einiges über Giordano Bruno drinsteht und Galileo Galilei und hinterher bildet man sich schon ein, jetzt weiß man aber Bescheid und bei der nächsten Diskussion kann man aber aufstehen und denen mal die Meinung blasen, die eventuell andere Meinung sind oder gar darauf beharren, dass man das am Original überprüfen muss. So wie Sie das ja auch sagen, man muss Giordano Bruno gelesen haben, um zu wissen, was er sagt.
Hat man das Gefühl, oder Sie haben ihn falsch interpretiert. Aber ich frage mich, kann denn wirklich eine so dümmlich böse Absicht dahinter stecken? Eine Volkshandlung?
Ich darf mir gestatten, dazu was direkt zu sagen. Sie fragten mit Recht, für wen ist der Artikel geschrieben? Nun, ganz einfach, für die Leser des Spektrums. Das heißt, für so etwas wie eine naturwissenschaftlich allgemein gebildete Schicht, die dieser Zeitschrift aufgrund der zweifellos meistens gelungenen Popularisierung neuerer Wissenschaftserkenntnisse Vertrauen entgegenbringt, die gleichzeitig mit dem Namen Bruno und Galilei etwas Bestimmtes verbindet, von der Schule her nämlich genau das, was bestritten werden soll, Märtyrer der Wissenschaft, das waren sie ja auch, und denen dieses wiederum durch die Autorität, die sich diese Zeitschrift bei denen erworben hat, ausgetrieben werden soll. Dieser Artikel ist dümmlich, aber er wirkt nicht unbedingt dümmlich. Er hat eine gewundene Syntax, er fährt darin ganz schön Schlitten, er gräbt irgendwelche französischen und anderen Adelswappen aus, nämlich diese Delfine, die keine Sau kennt. Oh, ich weiß das nicht, dann wird der Rest wohl auch stimmen. Mit diesem primitiven Trick wird gearbeitet. Bei wem verfängt er denn nicht, wenn nicht einmal in seinem Leben es geschafft hat, so Zeug selber zu analysieren und dann verblüfft zu merken, wie schwer mit wie primitiven Mitteln wir dauernd behämmert und betrogen werden. Das hat doch kaum jemand. Wer das also nicht geleistet hat, höchstpersönlich und ohne fremde Anleitung und daher das entsprechende Selbstbewusstsein nicht besitzt, dafür aber das Vertrauen in diese Zeitschrift, der fällt natürlich in diese Propaganda und Müllgrube herein, die ihm geschaffen wurde. Außerdem handelt es sich nicht um irgendeine Zeitschrift, sondern um eine weltweite Zeitschrift, die jetzt Gorbi sei Dank auch die Sowjetunion vergiften darf. Das heißt, es ist doch jetzt ein weltweites Kartell. Skalpelia, ja, hier draußen so. Ich meinte natürlich Kartell. Und da geschieht nichts durch Zufall. Hier soll doch einfach der Gedanke, Wissenschaft dient nicht nur der Technik, sondern der Aufklärung, an der historisch damit assoziierten und in jedem halbgebildeten Gehirn einfach lebenden und natürlich gebildeten erst recht Wurzel getroffen werden. Das ist der propagandistisch-psychologische Sinn des Artikels und das leistet er meiner Ansicht und Erfahrung nach ganz vorzüglich. Nun noch ein Sachargument zu Bruno dem Mystiker. Hier soll ja der Eindruck erweckt werden, also nicht nur das Zeug ist wertlos, es gibt ja auch noch einen anderen Eindruck, nämlich neuerdings sind fliegende Untertassen wie der Mode, Mystik ist in und so weiter. Und hier hat man irgendeinen Märtyrer der Mystik, damit man keinen Märtyrer der Wissenschaft hat. Das ist ja hier wahrscheinlich der Sinn, sozusagen Bruno nicht als Mystiker zu verspotten, sondern sozusagen als Mystiker zu adeln. Oh, was für ein großartiger, feinsinniger Mensch, dem man nur nicht folgen konnte in seine intuitiven Schauräume und so weiter und den man zu Unrecht verbrannte, weil die Kirche solche feinen Geister nicht mag. Das ist ja meines Erachtens der Tenor, der hier dahinter steckt. Also Mystiker ist doch was Tolles. Es ist richtig, dass die Kirche natürlich auch Mystiker verbrennt, die ihr Konkurrenz machen. Wo würde denn heute Bhagwan landen? Und das ist zweifellos kein Wissenschaftler. Scheiterhaufen gibt es viele. Hitler hat auch keineswegs nur die KPDler ermordet, sondern auch die Juden. Also da kann man durchaus alles töten, was in irgendeiner Form dem dumpfen Eseltum zuwiderläuft. Da kann man nehmen, was man will. Nur möchte ich allerdings sagen, dass der Weg der Wissenschaft 1000-mal wertvoller ist als der Irrweg der Mystik. Das ändert nichts daran, dass in dem Augenblick, in dem die Mystik die Organisation Unterwerfung stört, natürlich auch mal ein Spinner oder intuitiv Schauender oder irgendetwas in dieser Richtung dran glauben muss, wenn er nicht dran glaubt. Das ist dieser Punkt. Jetzt noch zum sachlichen Gehalt dieses Mystikers, der da herumgeistert. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Marsilio Ficino was. Das war so ein Tarnmystiker, der höchstwahrscheinlich auch selber ein Stück weit dran geglaubt hat, zwei Generationen oder anderthalb Generationen vorher im Dienste der Herzöge der Toskana, das heißt der Medici, die zu diesem Zeitpunkt auf Kollisionskurs mit dem Papst waren wegen territorialen Streitigkeiten. Während dieser Zeit wurde dauernd über Florenz der Kirchenbann verhängt, es gab militärische Auseinandersetzungen und so weiter. Zu dieser Zeit knüpfte nun der Hofphilosoph Lorenzo des Prächtigen dieses Medici oder eines seiner Vorgänger, der halt die von Michelangelo gestaltete Bibliothek gegründet hat, der war es, dessen Hofphilosoph war es, andererseits dieser Ficino, um eine Art vorsichtiges Gegengewicht gegen das Christentum zu schaffen, im Sinne der Renaissance philosophisch an die Antike an. Und weil er natürlich als Hofphilosoph nicht die Kirche durch einen Atheismus herausfordern dürfte, das heißt durch eine wissenschaftliche Haltung, aber andererseits im Sinne der Renaissance eine Gegenhaltung brauchte, nahm er Plato. Plato erstens nicht Christ, aber doch immerhin Mystiker. Und hin und wieder erwischen wir Bruno bei Anklängen an die Wortwahl Ficinos, um auf diese Art und Weise sich das Wohlwollen der Medici zu sichern. Das ist der ganze Witz für die mystischen Geschichten. Das heißt in Wahrheit nicht Geschichten, sondern geringfügigen Wortwahlreste und Anklänge, die wir bei Bruno finden. Aber hat jeder verstanden, was das mit dem Plato hier soll? Plato war für die Kirche irgendwie gerade noch tragbar. Und außer dem Mystischen sagte mein lieben Gott ungefähr dasselbe, nur war er halt nur notgedrungen ungetauft und konnte sich nicht auf die katholische Kirche festlegen. Deswegen nahm man das als eine harmlose Form der geistigen Unabhängigkeitserklärung gegenüber dem Papst, mit dem man gleichzeitig weltlich in territorialen Kämpfen begriffen war. Und daher also war immerhin der platonische Mystizismus, der sogenannte Neuplatonismus via Marsilio Ficino, hoffähig bei den Medici. Und in dem Maße, in dem ein Italiener an die damaligen Fürsten appelliert, beziehungsweise bürgerlichen Stadtstaaten wie Venedig, ihm Asyl zu gewähren, dann wird er natürlich so Anspielungen gerne reinbauen, wo sie sich gerade noch vertreten lassen. Das jetzt auszunützen und zu behaupten, er war wirklich einer, das ist meines Erachtens eine Art Leichenschändung bösester Art. Denn es ist vollkommen klar, dass das aus reiner Not geschah und darüber hinaus den Text niemals ernsthaft verstümmelt hat. Niemals können wir ihn dabei erwischen, sowas zu glauben. Und er drückt sich auch immer nur höchst metaphorisch aus. Was die selbstschöpfende Schöpfung angeht, wer einigermaßen nicht nur Ohren hat zu hören, sondern auch im Gehirn zu denken, der wird hier seinen Atheistenbruno aufs Beste wiederfinden. Denn als was stellen den Christen Islamis und ähnliche überflüssige Erscheinungen ihren Gott dar? Na, als Schöpfer natürlich. Und dann ist er arbeitslos. Und das war ja auch der Sinn des Herrn.
Solchen Artikel zu schreiben. Die Autoren sind ja selber Wissenschaftler. Warum schreiben die in diesem Stil? Wie könnte man dieses Kartell benennen? Ist es die Kirche? Ist es ein politisches Ziel?
Die nennen sich zwar Wissenschaftler, aber sind Angestellte der Herrschenden. Ihr primärer Zweck, das zeigt der Artikel, ist nicht informativ, sondern demagogisch. Es sind also in erster Linie Ideologen und Propagandisten, Verräter ihres eigenen Faches, sowohl der Geschichte wie auch der Physik, da einen davon ist es ja. Das heißt, das sind Leute, die ihre Vorgänger selbst verraten, und zwar in der niederträchtigsten Weise mit einer ganz bestimmten Absicht, die ich einleitend benannt habe. Also das Unwissen zu vertiefen, es in eine gewisse Richtung zu lenken, in äußerst gehässiger Absicht. Und der Appell selbst hat ja im Grunde genommen jetzt mit den Entdeckungen, die sie machen, die Giordano Bruno gemacht hat und Galilei, nichts zu tun, sondern es ist eine Botschaft an den modernen Leser. Wahrer Wissenschaftler ist der beschränkte Fachidiot. Derjenige, der die Naturwissenschaft betreibt als spitzfindiger Narr. Das heißt, der nicht links und nicht rechts schaut, sagen wir mal der Geologe oder der Paläontologe, der sich ausgiebig mit Fossilien befasst und in welchen Jahrmillionen die entstanden sind und vorkommen und wo und wen ihn dann einer fragt. Und das soll alles in 7 Tagen passiert sein, der dann sagt, das weiß ich nicht, da fragst du besser einen Theologen. Das war eine weitere
Meldung. Ich wollte damit sagen, ja. Die Wissenschaftler als Handlanger der Politiker.
Ja, als ein Herrschaftsinstrument beispielsweise. Ja, und zwar ideologischer, propagandistischer Art. Angestellte habe ich sie genannt, der Herrschenden, in dem Sinne, dass sie dafür zu sorgen haben, dass die richtigen Ideen im Sinne der Herrschenden, nicht die Ideen, die stimmen, in die Köpfe kommen. Sie wirken als Multiplikatoren an der Universität, aber nicht nur da, auf etwas anspruchsloserem Niveau auch in der Schule. Mit demselben Zweck. Ja, bitte?
Was ich nicht ganz verstehe, ist die Diskrepanz zwischen dem Mystiker und dem Wissenschaftler, was im Endeffekt egal ist, wenn ich jetzt höre, dass der Bruno sagt, es ist die Aussage eines Einzelnen, egal wer es ist, die wahrgenommen werden muss und die auch wahr ist, dann ist es doch egal, ob der Bruno ein Wissenschaftler war. Und Sie sagten gerade, der wirkliche Wissenschaftler ist der Fachidiot, der in seinem Kämmerchen sitzt. Ich glaube nicht, dass der Bruno so ein Wissenschaftler war, dieser Art. Glaube ich nicht.
Das ist missverständlich. Ich meinte den jetzt erwünschten Wissenschaftler.
Ja, ist aber so. Aber nicht den Gedanken, wie er sie geformuliert hat, kann ich nur ausreden. Wie er sie formuliert hat in den Zitaten, die ich da mitbekommen habe, denke ich nicht, dass er dieser einseitig denkende Wissenschaftler war. Ja?
Ja, das ist ein Missverständnis.
Ja, okay. Und dann wollte ich noch sagen, was ich schon gut finde und was ich auch bedenkenswert finde, ist halt, dass der Galileo halt in der Situation war, wie bestimmt diese nee, nicht in dieser Situation, sondern praktisch die Wissenschaftler der Kirche. Denn ich glaube, die Kirche hatte ja sehr viel Geld damals und sie hatte ja auch viele Wissenschaftler, die angestellt waren, um halt Meinung zu verbreiten und zu bestätigen und so auch Galileos Meinung zu Argumente zu liefern, um diese Meinung zu widerlegen. Aber ich glaube, die Wissenschaftler der Zeit wussten um die Richtigkeit der galileischen Gedanken. Und ich glaube, diese Wissenschaftler, die dieses Blatt da geschrieben haben, die wissen auch um die Wirklichkeit der Person von Giordano Bruno und Galileo Galilei. Aber sie verfälschen es, aus irgendwelchen Gründen.
Sie verfälschen es in der Tat. Ich glaube, die Gründe liegen genügend auf der Hand. Ich würde vorschlagen, wenn sich keine weiteren Fragen ergeben oder Beiträge, dass wir die Diskussion beenden, denn meines Erachtens sind jetzt wesentliche Aspekte benannt worden. Ja, bitte.
Da ist noch ein Widerspruch, den ich nicht lösen kann. Diese beiden Autoren müssen noch Interesse daran haben, dass die Schriften Giordano Brunos nicht verbreitet werden. Sie sagt doch aber, wenn ich recht verstanden habe, dass sie sie selbst übersetzt und verlegt haben. Die eine Schrift wenigstens.
Das ist sicher richtig. Also Sie haben die übersetzt und der Artikel ist sozusagen das Abfallprodukt. Aber das ist ja ein Trendsetter, dieser Artikel. Das heißt, wer diesen Artikel gelesen hat und dann vielleicht das Buch zur Hand nimmt, der wird es in der Form tun, er wird es anders lesen als wie ein unvoreingenommener Mensch, vorausgesetzt er weiß sonst nichts darüber, da tritt der Effekt ein, der von einem Vorredner geschildert wurde. Was das mit den Delfinen, wusste ich ja gar nicht genau. Also ich wusste das auch nicht. Ich wusste zwar, dass der Thronnachfolge im Französischen Dauphin heißt und dass es natürlich was mit Delfin zu tun hat und dass es auch mit der trojanischen Abstammung zusammenhängt. Aber da zaubern die dann irgendwas aus der Kiste und sagen, das ist von Bedeutung, das wurde bislang übersehen, da muss man noch weiter forschen und so. Also dass man vor lauter Nebensächlichkeiten die Hauptsache nicht mehr sieht. Und wenn man dann so an den Text herangeht und sich dann noch neunmal klug und naseweiß dabei vorkommt und sagt, in Wirklichkeit ist alles viel anders und es ist alles viel komplizierter und verwickelter und ihr stellt euch ja gar nicht vor, was noch alles mit reinkommt und was ihr behauptet, ist platt. Also so eine Haltung ist ja dann vorstellbar. Das ist intendiert. Es soll dagegen geimpft werden. Es soll auf Nebensächlichkeiten verwiesen werden. Es soll vom Wesentlichen abgelenkt werden. So wird dann die Lektüre dieses Bruno-Textes aussehen. Wenn man, ich habe ja vorgeführt, wie sorgfältig sie jedes historische Dokument, das aussagekräftig wäre, vermeiden, unterschlagen. Da könnte man dann ja leicht entscheiden, was gibt jetzt eher den Ausschlag? Die Delfine oder das, was die historischen Dokumente sagen? Wie sich die Gegner beispielsweise äußerten? Also deswegen dieser scheinbare Widerspruch, wenn dieser Artikel erstmal sitzt, dann liest, und man hat sonst keine Informationen zur Verfügung, dann liest man den Bruno natürlich auch ganz anders. Zwar,
ich würde gerade sagen, das ist vielleicht auch eine Frage der Kompetenz, dass wenn jemand so ein Buch verbreitet hat, dass er dann auch sagen kann, wir müssen es ja wissen und können so einen Artikel schreiben.
Etwas erschöpft alle, den ganz kurz diesen Satz. Der ist ja an der Verbreitung von Giordano Brunos Schrift interessiert, sonst hätte er sie nicht etwa verlegt, darum geht es nicht, sondern herausgegeben und übersetzt. Drehen wir den Satz um, dann gewinnt er auf einmal seinen Sinn. Wer darf heutzutage eine Schrift, von der anzunehmen ist, dass irgendjemand sie natürlich lesen will, in seiner Verzweiflung dann vielleicht mal, jetzt geht es ja unter, aber in seiner Verzweiflung vielleicht noch einmal am Ende auf DDR-Ausgaben oder Gott weiß was oder alte Übersetzungen aus dem letzten Jahrhundert zurückgreift, kaufen will, dann sollte er sie doch gleich von jemand herausgegeben lesen, der diese Texte nur mit der Beißzange anfasst. Solche Herausgaben gibt es viele. Und wer ein wenig selber feinsinnig ist, einen Geschmack besitzt, ein Hirn zu verstehen, nicht nur und Augen zu lesen und so Sachen, der wird solche Texte leicht und oft finden. Es ist die Idee, wenn man nicht vermeiden kann, dass gewisse unerwünschte Wahrheiten gesagt werden, dass man sie dann von jemandem äußern lässt, der als Gegner derselben gilt.
Das ist der beste Weg, um gegen diese Einsicht zu immunisieren. Ich sage es in primitiver Form, aus irgendeinem Grund ist es unerwünscht, dass sie der Einsicht 3 und 3 ist 6. Stellen wir es uns vor. Es wird immer gelehrt, 3 und 3 ist 7, 3, Moment, 3 und 3, jeder, so weiter. Aus irgendeinem Grund ist es also ideologisch von Bedeutung. Natürlich rechnet der eine oder andere heimlich unter der Bank nach und sie bewegt sich doch, beziehungsweise und es ist doch nur 6. Okay, aber dann gibt es die Möglichkeit, um diesem zu entgegnen, dass man einen Lehrer in der Schule hinstellt, von dem allgemein bekannt ist, dass er immer mit größter Arroganz und was nicht allem lehrt 3 und 3 ist 7. Und der gibt dann die Schriften von dem heraus, der sagt 3 und 3 ist 6. Versteht ihr? Beziehungsweise der erzählt dann, es gibt natürlich Leute, die in dieser altprimitiven Art das Problem derart zu vereinfachen pflegen, dass sie 3 und 3 einfach zu einer Paar 6 zusammenzählen und so weiter. Und das ist die Art, wie diese Texte herausgegeben werden und warum man solche Leute nimmt. Die Texte von Millier zum Beispiel sind auch nur, wenn man sie auf Deutsch lesen will, in so einer Ausgabe zu haben, die mit der Beißzange angefasst wird. Die Texte von Helvetius, wenn sie überhaupt so haben, sie also den ganzen klassischen Aufklären, die dem einen und anderen noch was sagen, werden halt grundsätzlich nur mit der Beißzange serviert von solchen Leuten, die von Anfang an als ihre Gegner gelten können. Und wenn man dann sagen kann, ja, die sind aber doch ganz belesen, die haben ja sogar übersetzt, die müssen es ja noch besser wissen, wenn die dann sagen, das taugt nichts, dann taugt es wohl auch nichts, denn ich hatte ihn ja noch gar nicht mal gelesen. Der gleiche Trick, der dahinter steckt, wenn man diese Dinge nicht drücken kann, sie von ihren anerkannten Gegnern möglichst sachlich darstellen zu lassen. Pfaffenlehren Psychoanalyse in Schulen. Das ist genau der Trick. Nun, woher kommt's? Tja, Paranoia-Diagnose für mich wahrscheinlich, aber ich weiß, dass es stimmt. War das ja eh, was, wie denn das? Nun, es gab psychologische Forschungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in entsprechenden Lagern gemacht worden sind. Und das CIA-Anleitung, ich kenne es aus dem Lehrbuch der Polizeipsychologie in meiner Eigenschaft als Psychologe. Da habe ich das halt auch mal studiert, aber war ein neugieriger Student noch dazu. Mit Statistiken und Experimenten immer der Frage nachgingen, wie bekämpft man unerwünschte Ansichten? Zum Beispiel, indem man direkt gegen sie argumentiert, indem man sie verbietet und so weiter. Und man hat nun experimentell in dieser Zeit von 1950 bis 1957 etwa herausgefunden, das Lehrbuch ist ein gewisser Herkner, da ist das zusammengefasst, Sozialpsychologie nennt sich es, ist aber Polizeipsychologie und Verwandtes, dass die beste Methode die sogenannte Impfung sei. Man nimmt einen überzeugend wirkenden Redner, der irgendeine unerwünschte Ansicht möglichst souverän und möglichst richtig darstellt, von dem aber jeder weiß, dass er auf der Gegenseite steht. Das nennt sich Impfung und hat von da an in die Schulpraxis der von den USA besetzten Länder entsprechend Eingang gefunden, mit der entsprechenden zeitlichen Verzögerung von 10 bis 15 Jahren. Das ist die Technik. So wurde sie entdeckt, so wurde sie erfunden und seither ist sie perfektioniert worden. Und das ist sozusagen ein Ausschluss derselben. Jetzt möge man hier keinen Geheimdienst dahinter sehen. Das breitet sich dann natürlich aus wie eine Wolke, eine Stinke. Dazu braucht man dann im Einzelfall keine Anleitung mehr, sondern dann genügt eine Selektion. Leute, die das beherrschen, kommen eher auf Lehrstühle und so weiter. Was ist also das Interesse dieser beiden Autoren in erster Linie? Doch nicht so ein nettes Interesse, wie man möge mehr Galilei lesen oder man möge weniger Bruno lesen oder irgend sowas. Das Interesse ist natürlich, dass sie einen Lehrstuhl kriegen. Und dafür schreiben sie. Und dafür sammeln sich ihre Sporen. Und dann nimmt man natürlich die, die am ehesten diesen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, die bleiben in der Selektion dann eben im Töpfchen. Das ist das wirkliche Interesse dieser beiden. Und als Herausgeber sind natürlich die am besten geeignet, die diesem Schema entsprechen und dementsprechende Texte mit der Weißzange herausgeben. Wenn man diese Texte schon nicht einfach zur Vergessenheit bringen kann, würde man sie völlig verbieten. Nach dem, was ich vorhin sagte, würde man nur die Neugier an einer Stelle reizen, wo man sie nicht wünscht. Also lehrt der Pfaffe vollkommen richtig, dass 3 und 3 nach Ansicht gewisser Leute tatsächlich 6 sei. Die würden es so und so rechnen. Beziehungsweise Pfaffen lehren Psychoanalyse. Am korrektesten von allen übrigens, wie ich feststellen konnte, vergleichsweise mit Psychologen auf Lehrstück. Also, wenn es dir gestattet ist, noch
noch etwas dazu zu fügen, damit wir wieder zum Thema zurückkehren, weil ich merke, jetzt erlahmt das Interesse und Dissertationen häufen sich. Dann noch eins, was mit dem Mystiker ja auch abgeschnitten werden soll, jetzt mal von der anderen Sicht, ist das, Wissenschaftler sollen ja nicht über ihre Person reden. Die Bedingungen nämlich, die dabei bekannt würden, würden zeigen, dass Wissenschaft nichts an sich Existierendes ist, sondern nur von Menschen unter bestimmten Bedingungen, mit Knebel, ohne Knebel, mit Verfolgung, ohne Verfolgung, mit Förderung, mit Wohlwollen, mit Intrigen und was nicht allem. Das heißt, dass nicht irgendeine mystische, in dem Fall wäre es nämlich eine, ein mystischer Wille des Menschen, das All zu erkennen oder irgendetwas Ähnliches dahinter steckt, wenn man doch mal was rausfindet, sondern dass es sich hier um gesellschaftliche Interessen handelt, die entweder einen Fortschritt fördern, da gibt es gewisse glückliche Jahrhunderte, wie tatsächlich die Renaissance bis zu einem gewissen Grade, und besonders das letzte Jahrhundert und unglückliche, zu denen mir dieses zählt, und die finsteren Jahrhunderte des Mittelalters, in denen es eben erstickt und erdrosselt wird. Denn es gibt keine Wissenschaft an sich, die sich da wie der Heilige Geist selber schreibt oder dergleichen, sondern es gibt nur bestimmte Personen unter bestimmten Bedingungen. Und die bringen etwas heraus, äußern sich so oder so und werden selektiert nach der einen oder anderen Richtung. Das heißt, die Wissenschaft bedarf, wenn sie Mittel der Erkenntnis sein soll, genauso materieller Vorsetzungen, wie sie der Foltern und raffinierterer Instrumente bedarf, wenn sie Mittel zur Verdummung und ansonsten reiner Technik sein soll. Genauso wie die Wahrheit, genauso wie die Aufklärung. Wir hatten jetzt eine Diskussion, viele haben dadurch was erkannt, hoffentlich jedenfalls, weil sie sonst wahrscheinlich nicht erkannt hätten. Aber nicht nur, weil so kluge Leute da waren oder aufopferungsvolle, sondern auch, weil ein Raum da war. Das ist die materielle Voraussetzung der Freiheit, der Wahrheit, der Diskussion. Die muss nämlich auch möglich sein. Und sie geht nicht in der Gaskammer. Das Mädchenorchester von Auschwitz mag ja ganz gut gespielt haben, aber man hätte es befreien müssen, wenn man es länger hätte hören wollen. Das in das Ohr und in das Stammbuch aller Karlsruher.
Ich schlage vor, dass wir mit diesem Beitrag den Abend beschließen und eventuell weitere Fragen oder Anregungen können ja noch im Anschluss auch in kleinerem Kreise besprochen werden. Jetzt wollten die Veranstalter und zur Verbreitung unerwünschter Einsichten noch was mitteilen, ankündigen.
Als allererstes möchte ich mich mal ganz herzlich für den ausgezeichneten Vortrag bedanken, den Herr Dr. Priske heute Abend gehalten hat. Gerade eben sehr richtig gesagt worden ist, um solche Veranstaltungen überhaupt durchführen zu können, brauchen wir die Räume an der Universität. Und ich möchte noch auf eins hinweisen. Wir probieren ja seit 2 Jahren die Zulassung als Hochschulgruppe zu kriegen, haben sie bis jetzt immer noch nicht gekriegt und haben geklagt. Der Prozess wird am 15. November stattfinden. Das ist ja auch nochmal ein Grund, warum jetzt wir keine Flugblätter mehr verteilen können, weil jeder weiß ja, dass ungerechte Urteile nur durch eine breite Öffentlichkeit verhindert werden können. Die Möglichkeit ist uns jetzt genommen, durch dieses Verbot an der Universität Flugblätter zu verteilen, ganz im Gegensatz zu allen anderen von unseren Steuergeldern bezahlten. Deswegen kann ich Sie nur nochmal auffordern, beziehungsweise kann ich Sie nur auffordern, Protestbriefe an das Gericht Karlsruhe zu schreiben. Es ist auch natürlich im eigenen Interesse, um, wie Herr Dr. Priske heute Abend ja auch ausgeführt und gezeigt hat, ein neues Mittelalter zu verhindern und dem vorzubeugen. Die Adressen hängen draußen vor dem Büchertisch und sind am Büchertisch vom Gericht und sollte möglichst schnell sein, weil der Termin schon bald ist. Und bitte eine Kopie an uns, damit wir einen gewissen Rücklauf haben. Ja, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.